38, frisch und froh. Lothar macht nur weiter so.
Ja, liebe Fans, ich kann nur eins sagen. Ich bin zwar schon 38, habe einige Meisterschaften schon mitgemacht. Und wenn ich das heute wieder sehe, was hier los ist, dann kann ich nur sagen, ihr seid die Besten.
Ja, liebe Fans, ihr seid wirklich die Besten. Ich bin Markus Kafka und ihr habt den Empfang der Meistermannschaft des FC Bayern auf dem Marienplatz gehört. Da stand ich auch vor dem Rathausbalkon, als Lothar die Schale präsentierte. Bei ihm war der Jubel besonders laut, hatte ich das Gefühl. Aber klar, sein Anteil daran, dass der FC Bayern in der Saison 1998-99 deutscher Meister wurde, war riesig. In dem Moment hatte nicht nur ich das Gefühl, dass alles gut wird. Jetzt geht's noch nach Berlin zum Pokalfinale gegen Bremen, aber vor allem nach Barcelona zum Champions League Finale gegen Manchester United. Der letzte große Titel, der Lothar noch fehlt. 12 Jahre nach der schmerzhaften Niederlage in Wien gegen den FC Porto kriegt der mittlerweile 38-Jährige noch einmal die Chance auf den ganz großen Wurf. Er weiß, das wird sein letzter Versuch sein, den größten aller Clubtitel zu holen. Alle Zeichen stehen auf Erfolg. Es deutet sich in diesem Moment auf dem Rathausbalkon ein wirklich goldener Karriereherbst an für unseren gealterten Star. Lothar hat's allen gezeigt. Zu alt? Zu langsam? Ha! Er hat's allen bewiesen. Obwohl die Fußballwelt schon auf Viererkette umgestiegen ist, kann man mit einem Libero, Matthäus, noch immer erfolgreich sein. Die Bayern sind endlich wieder ganz oben. Das Triple ist zum Greifen nah und das alles dank Old Man Lothar. Das ist die 7. Folge von 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus über den Karriereherbst des Weltfußballers. Willkommen zur Lothar Renaissance. Zur Saison 97-98 kommt Superstürmer Giovane Elber vom VfB Stuttgart, der dort in drei Saisons 41 Tore geschossen hat. Weltklasse-Spieler Lothar Matthäus ist natürlich auch ein Weltklasse-Scout. Und so schreibt er in seinem Tagebuch:
Vor 3 Jahren schon, bevor sich Elber für Stuttgart entschieden hat, war ich bei Uli Hoeneß und habe ihm gesagt, wir müssen diesen Brasilianer von Grasshopper Zürich holen. Aber auch beim FC Bayern sind halt nicht alle Entscheidungen richtig. Die Antwort von Uli Hoeneß, die er mir damals gab, habe ich immer noch im Ohr. Wir können nicht alles kaufen, wir haben uns für Valencia entschieden.
Die Rede ist von Adolfo Valencia aus Kolumbien, genannt El Tren, der Zug. Weil er so schnell geradeaus laufen kann. Er kann nur nicht geradeaus schießen. Deswegen nennt man ihn bei den Bayern bald den Entlauber, weil er so oft im Training die Baumreihe hinterm Platz ins Visier nimmt. El Tren ist heute vor allem wegen seines Geschlechtsteils in Erinnerung, denn Lothar soll 1993 am Düsseldorfer Flughafen zu einer Berliner Basketballerin gerufen haben: Hey, unser Schwarzer hat so einen langen. Auch das ist Lothar. Und leider wurde sowas zu der Zeit noch eher schulterzuckend abgehakt. Auf eine Anzeige verzichtete die Sportlerin, das wäre heutzutage sicher anders abgelaufen. Da wäre ein verwackeltes Handyvideo viral gegangen und Lothar hätte ganz schön Ärger am Hals gehabt. Alles an den 90ern war dann doch nicht so cool. In die Saison 1997-98 starten die Bayern mit einer Transferoffensive. Zeitgleich mit Elber kommt der baskische Linksverteidiger und französische Nationalspieler Vicente Lizarazu. Mit dem war doch auch was, nicht wahr, Uli Köhler?
Und da gab es natürlich die irrsinnigen Geschichten. Also klar, Lothar war wie immer der Heißsporn, aber es haben sich natürlich nicht alle was gefallen lassen. Und vor allem der durchtrainierte Vicente Lizarazu, der perfekte Surfer, klein, kompakt und unglaublich sportlich. Die sind da mal so aneinander geraten, dass Lothar, glaube ich, sich eine schöne linke Gerade eingefangen hat. Also da gab es natürlich riesen Ärger. Aber Lothar hat auch den Streit schon gesucht. Das Gleiche war ja mal mit seinem italienischen Kollegen Ruggero Rizzitelli, ja, der auch beim FC Bayern irgendwann mal ein paar Tore geschossen hat. Es waren ja auch wahnsinnige Spieler, die in diesen Zeiten dann immer bei Bayern unter Vertrag waren. Also mit dem hat er sich auch geprügelt, das auf dem Platz.
Ihr erinnert euch noch an Uli Köhler, oder? Der stand in seiner beruflichen Laufbahn ziemlich oft an der Säbener Straße rum und hat für den Bayerischen Rundfunk, RAN und Sky gearbeitet. Vermutlich saß er auch am 10. März 1998 im Presseraum des FC Bayern und wurde dort Zeuge deutscher Fußballgeschichte. Im Mittelpunkt Bayerns Trainer Giovanni Trapattoni. Der ist zum zweiten Mal in München und mit der Meisterschaft 1997 erfolgreicher als beim ersten Anlauf. Doch nach dem Erfolg geraten die Bayern unter dem italienischen Coach erneut ins Straucheln. Bayern München ist seit 5 Spielen sieglos und liegt 7 Punkte hinter Kaiserslautern. Ausgerechnet Kaiserslautern. Nicht nur, weil sie ein Aufsteiger sind, schlimm genug. Sie werden noch dazu von einem Mann trainiert, den man in München kurz zuvor vom Hof gejagt hat. Otto Rehhagel. Dann verlieren die Bayern 0:1 auf Schalke. Mal wieder wird Trapattonis defensive Spielweise aus der Mannschaft kritisiert. Von Scholl, von Basler, von Strunz. Trapp hat die Schnauze voll und das erzeugt ein Tondokument für die Ewigkeit.
Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mette, oder hat gespielt Basler, oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Strunz ist 2 Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Ich habe fertig.
So richtig fertig hat Trapp allerdings erst ein paar Monate später. Sein Team schafft es nicht mehr, Kaiserslautern einzuholen. Der Aufsteiger wird Meister. Eine Sensation. Mit Otto an der Linie. Und mit Lothars Kumpel Andi Brehme, der zwar kaum noch spielt, aber mit der Meisterschaft sein Karriereende feiert. Und mit einem jungen Talent Michael Ballack, der ein paar Jahre später den deutschen Fußball im Alleingang tragen sollte. Aber 1998 ist er noch nicht so weit. Dabei hätte die deutsche Nationalmannschaft einen Spieler und Leader wie Prime Ballack zu dieser Zeit sehr gut gebrauchen können. Wenn's läuft, wird nicht gestänkert. In der Nationalmannschaft lief's ja bei der EM 96 in England erfolgreich ohne Matthäus. Das Team war der Star und man hatte einen bockstarken Matthias Sammer als Libero. Der hat sich aber bei einer Knie-OP 1997 eine Infektion mit Krankenhauskeimen gefangen und muss bei der WM 98 passen. Und 1999 sogar seine Spielekarriere beenden. Auch Libero-Option Olaf Thon ist im Vorlauf zur WM nicht richtig fit. Was liegt da also näher, als den 37-jährigen Lothar Matthäus zu nominieren, der eine tolle Saison 97-98 gespielt hat? Aber so einfach ist das nicht. Der Nationaltrainer Berti Vogts hat ihn ja eigentlich abgeschrieben und auch er selbst hat seine Karriere im Adlertrikot abgehakt. Alles nachzulesen in Lothars Biografie ganz oder gar nicht.
Weil die WM vor der Tür stand, wurde ich ständig von Journalisten darauf angesprochen, ob das denn nicht wieder eine Gelegenheit für mich sein würde. Nationalelf? Berti? Ich? Da wusste ich nun wirklich nichts drauf zu antworten. 2 Monate vor der WM wurde ich nach einem Bayern-Training mal wieder gefragt. Da platzte es aus mir heraus. Jetzt lasst mich bitte endlich mit dem Thema in Ruhe. Ich will darüber nicht mehr sprechen. Das ist vorbei für mich.
Doch in Wahrheit hat Lothar natürlich voll Bock auf seine 5. WM und telefoniert mit Berti Vogts. Die beiden haben ja laut Tagebuch ihre Differenzen bei Käsekuchen ausgeräumt und so kommt es zur Überraschung. Vogts nominiert tatsächlich Lothar Matthäus. Ob da die Bild nicht ein bisschen auch die Finger im Spiel hatte? Wir hören Wolfgang Ruiner alias Blunzi, Lothars Biograf und langjähriger Intimus bei der Bild.
Wir haben riesen Druck gemacht, er hat aber auch gut gespielt. Und da hat natürlich Bild sofort die Chance, weil der Bild und hat den Matthäus forciert. Auch Paul Breitner, alle in der Bild-Zeitung gesagt, jetzt muss er holen. Da ist der Druck so groß geworden, dass er ihn kurz vor dem Turnier in den Kader zurückgeholt hat. Nach 3,5 Jahren Pause.
Allerdings soll er sich in der Hierarchie gefälligst hinten anstellen. Aber kein Problem für Elder Statesman Lothar. Für Mehmet Scholl ergab sich leider schon ein Problem aus Lothars Nominierung, wie er mir bei unserem Treffen in seinem Wohnzimmer verrät.
Lothar war außen vor, egal wie er in der Bundesliga gespielt hat. Berti hat ihn nicht mehr dazugenommen. Und ich hatte meine private Auszeit mit sportlicher Talfahrt hinter mir. Und dann ging es um die WM 98. Jetzt wieder ein Berührungspunkt, auf den noch nie jemand geachtet hat, der aber wirklich so passiert ist. 4 Wochen vor der WM hole ich mir einen Bänderriss und ich war aber top in Form. Und es war möglich, damit weiterzuspielen. Und ich wollte das auch, weil Berti Vogts gesagt hat, auch öffentlich, von den Spielern Scholl, Basler und Ricken geht nur einer mit zur WM. Basler war verletzt, Ricken außer Form und ich war in Form. Also war klar, okay, Benderes zur Seite drücken, mit allen möglichen Mitteln habe ich da gespielt. Und am Tag des Aufgebots werde ich vom Training reingerufen. Berti Vogt ist am Apparat. Und hat gesagt, und dann habe ich gedacht, jetzt erfahre ich meine Nominierung. Und dann hat er gesagt, Mehmet, ich habe mich entschieden, du bleibst daheim, ich nehme Lothar mit. Und dann ist Lothar Matthäus in diese 98er-Mannschaft zurückgekehrt. Und ich war das zweite Mal nach 94, 98 der 23. Mann und bin daheim geblieben.
Was Lothar und Mehmet verbindet, ist ihr schlechtes Standing bei Berti Vogts. 2002 ist dann zwar Rudi Völler Nationaltrainer, Mehmet beendet aber seine DFB-Karriere kurz vor dem Turnier in Japan und Südkorea. Mit 31 Jahren. Zu viele Verletzungen, es geht nicht mehr. Mehmet hat es nie zu einer WM geschafft. Unglaublich eigentlich. Tut mir wahnsinnig leid für ihn. ...1998 sind die Deutschen gar nicht erst im Kreis der Favoriten in Frankreich, obwohl sie die Quali ungeschlagen überstehen. Vogts hat eine steinalte Mannschaft ins Nachbarland geschickt, mit Andi Köpke, 36, im Tor. In der Abwehr stehen Helmer und Kohler, beide 33, Matthäus, 37, sowie Reuter und Thon, beide 32. Im blutjungen Mittelfeld sind immerhin nur Hässler und Möller Ü30, während im Sturm Oliver Bierhoff mit 30 das Küken ist. Im ersten Spiel gewinnt man ohne Lothar 2:0 gegen das damals noch zweitklassige US-Team mit dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer Eric Winalda und dem Bundesliga-Urgestein Tom Dooley als Kapitän. Libero ist Olaf Thon. Doch schon im zweiten Spiel gegen Jugoslawien liegt Deutschland 0:1 zurück und die Fans skandieren Lothars Namen. Matthäus weiß das natürlich noch.
Beim zweiten Spiel jedoch gerät Vogts plötzlich unter Druck. Wir lagen früh mit 0:1 gegen die Jugoslawen zurück. Die Fans forderten mich. Ich hatte damals ein Riesen-Standing. Nach 30 Minuten halten Matthäus-Sprechchöre durch das Stadion von Lens. Das war für mich schon recht angenehm zu hören. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Bayern München zu der Zeit der meistgehasste Verein Deutschlands gewesen ist. Berti Vogts schickte mich auf den Platz. Wir erreichten noch ein 2:2. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich dazu nicht viel beigetragen habe.
Das wahre historische Lowlight für den deutschen Fußball passiert im Anschluss. Alles Sportliche rund um das Spiel verliert in der Rückschau an Bedeutung, weil es in den Schatten gestellt wird durch deutsche Hooligans, die in Lens den Polizisten Daniel Nivelle ins Koma prügeln, die ihm auf den Kopf treten, als er schon am Boden liegt. Diesen fatalen Moment ordnen Harald Vostri, der ehemalige Anwalt der Familie Nivelle, und der ehemalige Schalker Fanbeauftragte Burkhard Matiak in einer NDR-Doku ein.
Der Eindruck ergab sich, dass man hier einen Vertreter der Staatsgewalt praktisch in seiner Macht hatte.
Da sind mehrere Hemmschwellen übertreten worden, ganz klar. Und da ist sicherlich auch dieser Ehrenkodex, der von den gewaltbereiten Fußballfans proklamiert wird, sicherlich auch übertreten worden. Denn es gibt offenbar so Absprachen, dass wenn jemand auf dem Boden liegt, da nicht mehr in irgendeiner Form der geschlagen wird oder getreten wird oder so.
Aber die Show muss weitergehen. Dem DFB ist an dieser Stelle hoch anzurechnen, dass man nicht nach dem Motto Mund abputzen, weitermachen verfahren hat, sondern sich der Verantwortung gegenüber Daniel Nivelle gestellt hat. Man hat ein Benefizspiel zu seinen Gunsten veranstaltet, eine Stiftung in seinem Namen gegründet und ihn und seine Familie immer wieder als Gäste der DFB-Delegation zu Turnieren eingeladen. Was aber auch das Mindeste war. Das Turnier geht trotzdem weiter, und zwar mit Lothar Matthäus, der fortan in der Startelf steht.
Heinrich an den Pfosten und Tor! Klinsmann nimmt den Pfostenabpraller nach Bierhoff-Schuss auf und besorgt das 2:0.
Dem Treffer zum 2:0 Endstand gegen den Iran geht ein langer, öffnender Pass von Lothar Matthäus aus dem Mittelkreis voraus. Er kann es noch. Und Deutschland ist Gruppensieger. Allerdings ohne spielerisch zu überzeugen. In diesem Spiel steht die älteste Nationalmannschaft aller Zeiten auf dem Platz. Durchschnittsalter 31,9. Geht da noch mehr? Hat der Beckenbauer seine Spielerlizenz noch? Im Achtelfinale sind mal wieder die Mexikaner dran. Die Mexikaner gehen in Führung. Dann staubt Klinsy nach einem Abwehrfehler ab und als Bierhoff unbedrängt einköpfen kann, steht es 2:1. Im Viertelfinale wartet das kroatische Team um Davor Šuker, Robert Prosinecki und Zvonimir Boban. Es kommt also zum Wiedersehen nach dem Viertelfinale bei der EM 2 Jahre zuvor, als Deutschland 2:1 gewinnen konnte. Einige der Kroatenkicker standen auch schon 1990 im Kader Jugoslawiens. Deutschland startet gut, doch dann unterläuft Libero Lothar ein Fehler. Sein Pass aus der Bedrängnis gerät zu kurz, Christian Wörns fault seinen Gegenspieler Davor Šuker und kriegt eine überzogen harte rote Karte. Findet auch das beliebte TV-Duo Delling und Netzer in der anschließenden Spielanalyse für die ARD.
Er hatte keine gelbe Karte bis dahin, er war nicht der letzte Mann und das war nicht die Notbremse.
Wir kommen wieder auf unser altes Thema, dass wir sagen, sie sollten Fingerspitzengefühl besitzen.
In Unterzahl gerät das DFB-Team in Rückstand. Dann versucht man gegen die abwartenden Kroaten das Spiel umzubiegen, was Günter Netzer wohlwollend zur Kenntnis nimmt.
Die deutsche Mannschaft hat also in dieser Phase wirklich Herz und Charakter bewiesen. Sie wollte das Spiel noch umdrehen, mit dem Mute der Verzweiflung teilweise.
Der Einsatzwille stimmt, das Ergebnis nicht. Am Ende fliegt Deutschland mit einem 0:3 aus dem Turnier. Und Günter Netzer setzt zur grundsätzlichen Kritik am deutschen Spielsystem an.
Unser Problem liegt tiefer. Das liegt schon im Spielaufbau. Wenn Sie die Mannschaften sehen wie Holland, Brasilien, selbst Frankreich, da findet ein konstruktiver Aufbau von hinten statt. Da finden viele Ballstaffetten statt, um seine Chancen zu suchen. Bei uns ist das überwiegend nicht der Fall. Wir verlieren sehr, sehr schnell die Bälle, indem wir sie nach vorn schlagen oder nicht kontrollieren können. Das kostet natürlich sehr viel Kraft, dann müssen wir wieder hinterherlaufen.
Für den Spielaufbau aus der Abwehr ist doch Lothar Matthäus zuständig, oder? Dieses Turnier ist der letzte Aufgalopp der Helden von 90. Ein Neuaufbau steht an, mit einem alten Bekannten, Erich Ribbeck. Ihr erinnert euch, der war Co-Trainer, als Lothar 1980 sein erstes Länderspiel machte und folgt jetzt auf Berti Vogts, der nach der WM zurücktritt.
Mach bitte weiter, Lothar, bat er mich. Er gab mir das Gefühl, mich zu brauchen. Das hat mir geschmeichelt. Als Kind der Nationalmannschaft musste ich nicht lange überlegen. Mein Weg im Trikot mit dem Adler auf der Brust war noch nicht zu Ende.
Erich Ribbeck war bei Lothars erster EM 1980 in Italien derjenige, der Lothar Übermut vorwarf und mehr zu reden als zu spielen. Das scheint kein Thema mehr zwischen den beiden zu sein. Es steht aber auch einfach sehr, sehr schlecht um den deutschen Nachwuchs zu dieser Zeit. Der Kader der U21-Nationalmannschaft hat zwar mit Michael Ballack, Thorsten Frings, Lars Ricken und Frank Baumann ein paar fähige Leute und kommende Nationalspieler im Mittelfeld, aber im Sturm stehen zum Beispiel Kai Michalke, Thomas Predaric und Markus Schroth und in der Abwehr Namen wie Uwe Ehlers und Thomas Zichon. Das klingt hoffentlich nicht zu respektlos, erklärt aber ein Stück weit, wieso Berti Vogts lieber Kohler, Klinsy und Co. eingesetzt hat. Ab jetzt werden kleinere Brötchen gebacken in der Fußballnation Deutschland. Oder, Günter Netzer?
Wir müssen diesen jungen Spielern, die in der Bundesliga ja keine Zeit kriegen, sich zu etablieren, selbst in den Vereinsmannschaften haben sie ja keine Stammplätze, wie sollen sie dann erstklassige Nationalspieler werden? Dieses muss man einfach in Kauf nehmen, dass man sagt, Durststrecke, kurzfristige Erfolge gibt es nicht. Nächstes Ziel ist WM in 4 Jahren.
Wie schlecht es um den Nachwuchs bestellt ist, kann man daran ablesen, dass in der Saison nach der WM der 38-jährige Lothar Matthäus zum Spieler des Jahres gekürt wird. Aber halt! Von vorne. Lasst uns die Saison 99, die vielleicht dramatischste in Lothars Karriere, mal aufrollen. Sie beginnt mit einem neuen Trainer in München und seinem legendären Konzept.
Ja, der Trainer muss mich ja immer aufstellen, aber wie gesagt, ich bin auch mit den Rotationssystemen total zufrieden, weil ich dann immer wieder meinen Akku aufladen konnte.
Ach ja, das Rotationssystem und sein Schutzheiliger. Das kann nur einer sein, oder? Klar, der Trainer, dem die Stars vertrauen, Ottmar Hitzfeld. Der Lörracher hat als Spieler in den frühen 70ern in der Schweiz für den FC Basel gestürmt, wurde 2-mal Meister und 1-mal Torschützenkönig. Parallel hat er ein Lehramtsstudium absolviert, Fächer Mathe und Sport. Er kommt 1998 zu den Münchnern, als Nachfolger von Giovanni Trapattoni, der nach Italien zurückkehrt. Pikanterweise hat Hitzfeld vor seinem Wechsel nach München von 91 bis 97 sehr erfolgreich den BVB trainiert. Alle Bayern-Fans halten sich jetzt kurz die Ohren zu, die Schalker wahrscheinlich auch. Denn wir listen mal die Erfolge des Gentleman-Trainers mit den Schwarz-Gelben auf. Er holte 95 und 96 die Meisterschaft und 97 die Champions League im Finale gegen Juventus.
Müller, Ricken, lupfen jetzt. Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Ein junger Einwechselspieler aus der eigenen Jugend erzielt das entscheidende 3:1 im Finale 1997. Lars Ricken, Teenie-Star und Mehmet Scholls Nachfolger auf den Titelbildern der Bravo Sport. Der BVB ist damit der erste deutsche Champions League-Sieger. Ein Schlag ins Gesicht für den großen FC Bayern. Besondere Demütigung, sie feiern ihren großen Triumph ausgerechnet da, wo sonst die Bayern feiern. Im Münchner Olympiastadion. Aua, kann man sich ja vorstellen, wie sehr das die Bosse an der Säbener Straße gewurmt haben muss. Ich sehe es förmlich vor mir, wie beim Uli Hoeneß die Halsschlagader anschwillt. Nach dem Triumph rückt der erschöpfte Hitzfeld in die Rolle des Sportdirektors bei den Dortmundern, übernimmt aber ein Jahr später dann doch den Trainerposten bei den Bayern. Wir haben exklusive Eindrücke aus den Verhandlungen zwischen Hoeneß und Hitzfeld.
Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa, stelle dir noch eine Ferrari davor, dann weibsche ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Zur Saison 98-99 kehrt Stefan Effenberg zurück, der sich ja schon Anfang des Jahrzehnts bei den Bayern versucht hat. Er ist jetzt mit internationaler Erfahrung ausgestattet und dem Selbstvertrauen als Führungsspieler des Gladbacher Aufschwungs. Sein Spitzname? Tiger. Vom HSV kommt das polyvalente Arbeitstier Hasan Brazzo Salihamidzic, der ein Vierteljahrhundert später zusammen mit Oliver Kahn die Geschicke des FC Bayern leiten wird. Also für eine gewisse Zeit. Kahn ist zu dieser Zeit Torhüter der Bayern und auf dem Weg, auch im Nationalteam zum Titan zu werden. Er ist in der Saison 98-99 notenbester Bayern-Spieler.
Es ist mir scheißegal.
Doch die Transferaktivitäten sind noch nicht abgeschlossen. Jens Jeremies, Nationalspieler und sächsische Kampfsau, kommt 1998 von den Löwen. Und ein stürmender persischer Schnauzbart namens Ali Day kommt von Absteiger Bielefeld mit der Empfehlung von sagenhaften 7 Toren in 25 Spielen. Dafür sind Stammkräfte wie Didi Hamann und Ruggero Rizzitelli weg. Klingen sie sowieso. Was sagt eigentlich Bayern-Kenner und Journalist Raphael Honigstein zu dieser Transferoffensive?
Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der FC Bayern in der Transferpolitik in den Jahren zuvor gerade mit dem einen oder anderen ausländischen Spieler nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht hatte und man das Gefühl hatte, okay, wir brauchen absolut garantierte Leistungsträger, von denen wir wissen, sie passen hier rein, sie wissen, wie der FC Bayern funktioniert, sie sind dem Druck gewachsen. Und eben das, was Dortmund vorgemacht hatte mit den erfolgreichen Rückholaktionen von Kohler und Sammer und Reuter und wie sie alle hießen, hat man dann eben auch weiter verfolgt. Bayern hat ja mit Lothar diese Entwicklung selbst gestartet, aber eben ist dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem man dann noch nachgelegt hat. Und spätestens mit der Ankunft von Effenberg hat sich dann nochmal das Leistungsniveau des FC Bayern wirklich deutlich nach oben verschoben.
Hätte aber auch grandios schiefgehen können. Wir haben ja in der Tagebuchfolge die ganzen Querelen der Führungsspiele erlebt.
Ja, also unter Ottmar war natürlich Bayern super erfolgreich und hat einen Riesensprung nach vorne gemacht, aber dieser Erfolg war natürlich auch dieser Politik geschuldet. Wir kaufen hier die größten Köpfe des deutschen Fußballs zusammen und hoffen, dass die sich gegenseitig ja so motivieren, aber auch in dieser Reibung positive Energie erzeugen. Also es gehört schon ein bisschen Fantasie dazu zu sagen, okay, wir haben Oliver Kahn und Mehmet Scholl und Lothar. Was wir jetzt brauchen, ist noch ein Basler und ein Effenberg dazu. Also ich glaube, das war schon eine ja, sehr bewusste, auch sehr riskante Personalpolitik, die aber ja letztlich darauf abzielte, zu sagen, wir brauchen die größten Charaktere und die größten Führungsspieler.
Da braucht es einen starken Zirkusdompteur, oder? War der Hitzfeld das?
Ich glaube, Ottmar war aufgrund seiner Sensibilität und seines Gefühls für Mannschaftsgefüge, für den Umgang mit Spielern wirklich prädestiniert dafür, das so zu machen. Aber es gab wahrscheinlich nicht viele Trainer, die diese Ansammlung von Egos so zusammenhalten konnte wie Ottmar.
Thomas Helmer hat schon in Dortmund unter Hitzfeld trainiert. Von ihm holt sich Hitzfeld ein paar Tipps zum Überleben im Münchner Dschungel, in dem es vor bissigen Alphatieren, mächtigen Silberrücken und falschen Schlangen nur so wimmelt.
Ottmar hatte, das Gute bei ihm war, er hatte eine gute Distanz auch gehabt zur Mannschaft. Ne? Er hat die Mannschaft rankommen lassen, aber auch nicht zu nah. Und dann wieder auch in entscheidenden Momenten durchgegriffen. Also hat er ein gutes Feingefühl für mich. Und wenn er was gesagt hat, hat er es auch eingehalten. Ne? Er hat jetzt nicht irgendwie, ist wieder umgekippt oder sonst was. Da war er schon sehr, ja. Und ich glaube, deswegen hat er es auch geschafft, so lange beim FC Bayern nicht nur da zu sein, sondern auch so erfolgreich. Ne? Also da war er echt gut. Auch wenn ich am Schluss mit ihm Stress hatte, aber dann nochmal, das muss man einfach sagen, das war echt richtig gut.
Wir haben es zu Beginn ja in Lothars eigenen Worten gehört, Hitzfeld hat den Zoo der Alpha-Männchen gut im Griff und holt bei seinem Debüt die Meisterschaft mit 15 Punkten Vorsprung auf Vizekusen Leverkusen. Dritter Hertha, vierter Dortmund, fünfter Lautern. Abgeschlagen letzter, die Fohlen ohne Tiger Effenberg. Unter anderem sind auch Hansa Rostock, der MSV Duisburg und die Münchner Löwen zu dieser Zeit noch Bundesligisten. Aber nicht nur in der Tabelle, sondern auch auf dem Platz ist damals vieles anders. In Deutschland wird in Liga und Nationalteam nach wie vor, bis auf wenige Ausnahmen, mit Libero gespielt. Und wer ist schuld? Natürlich Lothar Matthäus.
Ja, Lothar Matthäus hat natürlich aufgrund seiner Fähigkeiten die konzeptionelle Modernisierung und die Umstellung auf eine Viererkette eine Zeit lang verhindert, weil man gerade beim FC Bayern oder auch in der Nationalmannschaft gesehen hat, der Mann ist noch so gut und es war vielerorts die Meinung, nicht zuletzt auch von Franz Beckenbauer damals vertreten, dass die Viererkette sozusagen etwas Undeutsches sei.
Wir haben diese Folge ja Goldener Herbst genannt, wegen der schönen Erfolge. Aber ihr Hobby-Meteorologen wisst ja auch, dass es im Herbst natürlich eine gute Portion Regentage gibt. Einen solchen erwischt Lothar im Finale des DFB-Pokals 1999. Gegner ist der Erzrivale und Wadenbeißer von der Weser, Werder Bremen. Im Vorjahr haben die Bayern den Pokal gegen den MSV Duisburg geholt. Sie sind auch gegen Bremen Favorit, das in der Bundesliga nur 13. geworden ist. Ich kann mich noch erinnern, für mich war das Ganze, wie man in Bayern sagt, agmadi wiesen. Also, der Sieg war eine Selbstverständlichkeit. Doch das Spiel geht in die Verlängerung.
Ein enges, ein emotionales, ein großes Finale im Juni 99. Die Bayern wieder. Matthäus, die Leiden ins Gesicht gezeichnet, der Blick auf die Uhr von Schiedsrichter Jürgen Aust und dann der Pfiff, Elfmeterschießen, also Elfmeterschießen im Berliner Olympiastadion. Lothar Matthäus winkt ab, er will nicht schießen.
Hat da jemand Elfmeterschießen gesagt? Im DFB-Pokalfinale? Huch, hat einer den Lothar gesehen?
Marco Bode ist der Erste, der antritt. Für den SV Werder Bremen. Bode gegen Kahn. Pfiff der Bayern-Fans, aber souverän. 2:1 für Werder Bremen.
Salihamidzic trifft für die Bayern zum Ausgleich. Doch dann hält Kahn Jens Trotz unplatzierten Elfer. Ali Day trifft mit Glück. Bogdanovic trifft souverän. Michael Tanne Tanat nimmt einen riesigen Anlauf und trifft knapp. Rafael Vicky trifft wiederum souverän für Bremen. Carsten Janker schießt so hart in die Mitte, dass er sich dabei eine Zerrung holt. Danach trifft Werder-Captain Dieter Eils platziert ins linke Eck. Bei Stefan Effenbergs Schuss schalten wir uns wieder in den Spielkommentar rein.
Effenberg! Effenberg! Effenberg verschießt! Der Anführer schießt drüber!
History repeating. Armer Lothar. Wieder ist er im Gesicht lädiert, wieder will er eigentlich nicht antreten, wieder übernimmt er trotzdem Verantwortung.
Lothar Matthäus gegen Frank Rost. Lothar Matthäus, und der Kreis schließt sich im negativen Sinne.
Herrschaftszeiten, jetzt scheitert er schon wieder vom Punkt, wenn es um alles geht. Auch das begleitet seine Karriere. Große Triumphe und das ganz große Scheitern liegen bei Lothar Matthäus in diesen Wochen überhaupt ganz nah beieinander. Immerhin wäre dieser Schuss reingegangen, wenn nicht Frank Rost die Ecke geahnt hätte. Dem Bremer Helden des Spiels gehört auch das letzte Wort.
Die Schiri, die haben, sind feine Kerls, muss man echt sagen, haben mit dem gesprochen und so, sind alle ganz in Ordnung. Aber die haben immer ein bisschen Schiss vor den Bayern. In Basel hätte schon nach 20 Minuten runterfliegen müssen. Und darum freut es mich auch ein bisschen, dass wir mal den Bayern so ein bisschen auf ihren Sockel runtergeholt haben.
Ja gut, das lassen wir mal so stehen. Tja, das war ein gebrauchter Abend für Lothar und die Bayern. Aber längst nicht der schlimmste in diesen Wochen. Denn alles wird überschattet von der Horrornacht von Barcelona. Es steht an, das Champions-League-Finale Bayern München gegen Manchester United. Ein Spiel, um die Scharte vom Finale des Europapokals der Landesmeister 1987 auszuwetzen. Ein Spiel, in dem Lothar endlich seine Pokalsammlung vervollständigen kann. Ja, und ein Spiel, das ich nie vergessen werde, weil ich war verdammt nochmal im Stadion. Wisst ihr, wer das Spiel auch nie vergessen wird? Mehmet Scholl. Denn der hat mitgespielt und einen nicht unerheblichen Fehler gemacht. Ich bin ja für diesen Podcast zu Mehmet nach München gefahren und ihr habt auch schon einiges von ihm gehört. Aber jetzt kommt unser schmerzvolles Gespräch über den 26. Mai 1999. Kleine Triggerwarnung, wenn ihr Bayern-Fans seid und damals traumatisiert wurdet, dann überspringt bitte die nächsten 5 Minuten. Und jetzt Vorhang auf zum Trauerspiel und meinem Gespräch mit Mehmet Scholl über den schlimmsten Abend im Leben eines jeden Bayern-Fans.
Eine Sache, da schmerzt es mich jetzt drüber reden zu müssen, weil, also ich war im Stadion und du warst erstmal auf der Bank und bist dann in der 71. Minute eingewechselt worden. Champions League Finale gegen Man United.
Gut, also im Prinzip sind wir 1-0 in Führung gegangen durch Mario Baslers Freistoß.
It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone.
Ihr habt's ja gehört, Janka holt den Freistoß raus und Basler verwandelt saufrech und flach ins lange Eck. Der englische Kommentator dachte sogar, dass der Ball abgefälscht war, weil er Basler dem wohl nicht zugetraut hat. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Mario Basler gesprochen in diesem Podcast. Zeit, dass er selber mal zu Wort kommt. Hier erklärt er Thomas Helmer im DSF, wie er sich auf das Finale vorbereitet hat und wieso sein Freistoß so einfach war.
Beim Champions League-Endspiel war ich ja, wie der ein oder andere Trainer und auch Manager weiß damals, Uli Hoeneß, war ja halt bis um 3:30 an der Bar gesessen. Also in der Nacht vor dem Spiel. Wo ihr alle schon geschlafen habt, war ich noch an der Bar gesessen. Und der Trainer.
Ich war gar nicht Ottmar, im Hotel, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ottmar, aber gut. Und Ottmar oder Uli sind dann halt so 2, 3, 4 Mal runtergekommen und haben mal halt gesagt, ich soll ins Bett gehen. Da habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht ins Bett. Ich muss noch ein Bierchen trinken. Das war dann mittlerweile das 10. Und dann hat der Ottmar irgendwann mal gesagt, oder Uli hat dann gesagt, ja, dann kannst du aber morgen nicht spielen. Sag ich, gut, dann können wir auch nicht gewinnen.
Zurück zu Mehmet.
ManU war zwar präsent, aber nie wirklich gefährlich, bis in die Schlussphase eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich habe noch den Pfosten getroffen, Carsten Janka die Latte. Und dann ist eine Fehlerkette passiert und die wurde zum Teil Lothar angekreidet als Auslöser. Was aber völlig im Nachhinein völlig verkehrt ist, weil danach sind nochmal 8 Fehler passiert, die normal nicht passieren, bis das 1-1 fällt. Unter anderem war ich auch beteiligt. Fink, der für Lothar eingewechselt wurde, war beteiligt. Also nein, es war tatsächlich so, Lothar war, wie alt war Lothar da? Mitte, Ende 30 schon.
38
so. Und ihm ist halt verständlicherweise auch dann in der 80. Minute so der Saft ausgegangen. Ich glaube, Thorsten wurde eingewechselt, Thorsten Fink. Dadurch mussten 3 andere Positionen verschoben werden. Man hat nicht 1-1 getauscht, sondern irgendwie hat sich das Gebilde dann verschoben. Und ich will nicht sagen heilloses Durcheinander, aber es war Es war dann irgendwie eine andere Situation auf dem Platz. Und dann ist das Spiel gekippt. Aber jetzt Lothar da die Schuld geben, der hat bis dahin ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr gutes sogar.
Aber ich habe das bis rauf auf die Tribüne gespürt, dass ab dem Moment, als er den Platz verlassen hat, war irgendwas anders. Ich habe mir vorher, wir haben alle schon gefeiert, weil wir uns gedacht haben, Menu, die reißen nichts mehr.
Die waren auch durch.
Ja, ja. Und ab dem Zeitpunkt, so ab der 81., 82. Minute, habe ich so ein ungutes Gefühl beschlichen. Mhm. Und ich dachte mir, die schießen noch den Ausgleich. Cleared, Geeks with a shot, Sheringham!
Wir können das 1-1, das ist ganz einfach erklärt. Das war eine Fehlerkette. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganzen Namen noch weiß. Also ich glaube, Markus Babbel kommt an der Außenlinie, an der Mittellinie unter Druck, spielt zurück zu Thomas Linke. Der bekommt Druck, der bekommt so viel Druck, dass er den Ball zum Einwurf klären muss. Der Einwurf kommt, der wird zur Ecke geklärt und dann kommt die Ecke, die eigentlich abgewehrt wird. Thorsten Fink kriegt den Ball, will ihn wegschlagen. Und trifft ihn überhaupt nicht gut. Der Ball landet am 16er. Ein cooler Ball Richtung Tor. Ich stehe auf der Linie. Könnte oder hätte Sheringham blocken müssen. Und gehe aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen zur Seite. Und er schießt 1-1. Und das war eine Fehlerkette. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Das waren 6 oder 7 Dinge, die im ganzen Spiel nicht passiert sind. Da sind sie passiert. Und Colina hat gesagt, er pfeift ab. Dann Anspiel, ich habe einfach den Ball nach vorne gedroschen, habe gedacht, pfeife ab jetzt, Ruhe. Und dann ist der Ball aber im Feld geblieben. Konter, Ecke, 2-1, Ende. Beckham, into Sheringham, and Solskjaer has won it!
Champions of Europe again. And nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
Ich habe die Niederlage ganz gut verpacken können, weil es tatsächlich so war, dass ich 11 Monate ausgefallen war mit einer Verletzung und jetzt seit 3 Monaten wieder fit war. Und für mich war jedes Spiel ein Geschenk. Und ich wusste, ich habe nochmal die Chance, Champions League zu gewinnen. Also meine Karriere war spitz auf Knopf, gesundheitlich. Und da war ich dann wieder topfit und wusste, okay, ich krieg noch eine Chance, das ist jetzt eine herbe Ohrfeige. Und zwar übrigens die schönste Bayernfeier, die wir je haben. Nach dieser Niederlage. Da war alles wurscht.
Dieses Trauer-Bisowski-Bankett, das es dann gab, aber das dann total eskaliert ist?
Ja, aber nicht, was ist jetzt eskalieren? Also wir waren keine Rockband, die Fernseher aus dem Fenster geworfen haben. Aber das allabendliche Bankett war mit Sicherheit kein Staatsbegräbnis, sondern das war eine Mörderparty dann.
Jetzt, wo ich dich gerade so schön da habe, hast du wirklich gesagt an dem Abend, als du gefragt wurdest, so was war da mit Lothar Matthäus los? Und du hast gesagt, der geht doch immer raus, wenn es eng wird. Das müsstet ihr doch mittlerweile wissen. Mhm. Warst du da blau?
Überhaupt nicht. Da war ich überhaupt nicht blau. Da war ich glaube, nicht wirklich Herr meiner Sinne. Mhm. Ja, also ich meine, sowas dann nach so einem Spiel zu sagen, wo er wirklich gar nichts dafür konnte. Es war einfach eher das Thema, dass ich überhaupt nicht begriffen habe, dass der Mann schon 38 ist. Und dass er sagt so, okay, die letzten 10 Minuten, wo ich nicht mehr voll kann oder wo ich vielleicht auch leer bin, die spare ich mir. Dann nehme ich einen frischen Mann. Ist ja eigentlich löblich. So, und das war dann zu einfach und zu schnell und auch zu flapsig dahergesagt. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Da habe ich auch eine saftige Geldstrafe gekriegt. Habe die auch angenommen. Habe mich auch bei Lothar entschuldigt. Und Lothar fand die Äußerung natürlich scheiße und auch völlig zu Recht. Das war auch sowas von unnötig. Ich weiß auch nicht, ob das aus der Enttäuschung rauskam oder ob ich einen Schuldigen in dem Moment gesucht habe. Aber an ihm lag es sicher nicht.
In den Katakomben des Stadions lagen schon die Kartons mit den Bayern-Sieger-T-Shirts bereit. Und das, Beste ist, UEFA-Präsident Lennart Johansson ist mit Franz Beckenbauer beim Stande von 1-0 für Bayern kurz vor Schluss mit dem Aufzug von der Ehrentribüne runter zum Spielfeld gefahren. Die beiden haben in den Katakomben natürlich nicht mitbekommen, dass das Spiel in den letzten 5 Minuten komplett auf den Kopf gestellt wurde. Johansson hat dann gesehen, dass da United-Wimpel neben dem Siegerpokal waren. Und dann hat er angefangen, seine Mitarbeiter zur Sau zu machen, bis ihm endlich jemand erklärt hat, dass die Fähnchen da schon richtig stehen. Und klar, das ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass Lothar Matthäus mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe vielleicht die Zuordnungen bei der Ecke bzw. den beiden Ecken ein bisschen anders organisiert hätte. Vielleicht hätte er die eine Situation auch selbst besser geklärt, als Thorsten Fink das dann gemacht hat. Ist auch echt ein bisschen unfair, so mit diesem Wissen jetzt auf ihn einzuprügeln, weil man ja auch gar nicht weiß, ob es anders nicht genauso gekommen wäre. Aber das werde ich natürlich nie vergessen, so wie er da komplett leer saß und gar nicht fassen konnte, was da jetzt passiert ist. Aber das konnten wir ja alle nicht. Es war ein totaler Albtraum, also echt, als wäre man im falschen Film. Diese beiden Tore in der Nachspielzeit, die haben sich wirklich für immer in mein Gehirn eingebrannt. Diese zwei Beckham-Ecken aus der Hölle, einmal über Umwege von Sheringham reingestochert, einmal von Solskjaer. Die beiden Namen vergesse ich nie wieder. Und jetzt mal unter uns, oder? Also, wir waren ja im Menüblock, meine vier Kumpels und ich, weil man keine anderen Karten mehr bekommen hat. Und ich werde nie vergessen, als dann nach dem Schlusspfiff die alle, die hinter uns saßen, über uns drüber gefallen und drüber gerannt sind. Das war wirklich, wirklich schrecklich. Und dann sind wir aus dem Stadion raus. Wir durften natürlich auch erst mit den Menü-Fans aus dem Stadion raus. Und wir haben wirklich so, alle 5 Minuten haben wir angefangen zu heulen. Wir hatten auch komplett verheulte Augen. Und weil wir dann auch überhaupt nichts mehr gecheckt haben, sind wir echt stundenlang in die falsche Richtung gelaufen und wussten auch echt nicht mehr, wo unser Hotel ist. Und irgendwann kommt uns dann so ein Menü-Fan entgegen, auch noch Schotte, und dann mussten wir den fragen, wo es zu unserem Hotel geht. Und der hat uns dann netterweise den Weg gesagt und dann haben wir wieder angefangen zu weinen. Die ganze Zeit sind wir da so lang getrottet, komplett desorientiert. Ich glaube, um 7 waren wir dann im Hotel, haben aber überhaupt nicht mehr geschlafen, sondern sind dann irgendwann vollkommen verheult immer noch in den Flieger zurück nach München eingestiegen. Meine Tränen sind mittlerweile getrocknet, die von Lothar sicher auch. Dass die Zeichen auf Abschied stehen, merkt man auch an Lothars Antwort hier im aktuellen Sportstudio auf die Frage nach seiner Zukunft. Das Bezowski-Bankett im Anschluss an die Finalniederlage ist schon ein paar Tage her, aber Lothar kommt mir nicht so ganz nüchtern vor.
Was ist mit dieser Motivation, die gerade der Kaiser an die Wand gepinselt hat, im nächsten Jahr nochmal angreifen? Weil ja auch schon was zu hören war, New York oder Trainer von Ghana sogar, habe ich gehört.
Ja, ich greife immer an.
In welche Richtung darf man da erfahren?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir sprechen nicht über die weitere Gestaltung des Abends, sondern in welche Richtung?
Nein, ich werde auch im nächsten Jahr mit allen Ehrgeiz bei meinem Job sein und werde das Beste draus machen.
Und das wird beim FC Bayern sein?
Ja, muss man mal abwarten.
Obwohl sich Kaiser Franz in bester Franz-Manier für einen Verbleib von Lothar stark macht, ist die Entscheidung wohl schon gefallen.
Bleibt dem Lothar gar nichts anderes über zu bleiben, denn wer nimmt denn einen alten Mann mit 38 Jahren? Ja. Bitte schön, wo soll der denn hingehen?
Ich habe für diesen Podcast ja intensiv Lothars Autobiografie durchforstet. Da steht nichts zum verlorenen Finale von Barcelona. Gar nichts. Da beschreibt er kurz, wie man unter Hitzfeld mit 15 Punkten Vorsprung Meister geworden ist und dann erzählt er schon von seiner neuen Skandalfreundin. Wer das ist, verrate ich euch nächstes Mal, aber hier sind schon mal einige kleine Hinweise aus der Autobiografie für euch zum Miträtseln.
Was soll man tun, wenn die Liebe dorthin fällt, wo eigentlich gearbeitet wird? Der Impuls ging von ihr aus, egal was man mir nachsagt. Als wir uns näher kamen, war sie 19 Jahre alt und ich 16 Jahre älter. Du musst mit deinen Eltern reden, bat ich sie. Natürlich war der Vater, der alles für seine geliebte Tochter getan und gegeben hätte, nicht begeistert.
Echte Lothar-Fans wissen schon längst, um wen es geht. Echte Lothar-Fans munkeln auch, dass die neue Freundin der Grund dafür ist, dass Lothar und Lolita nach Jahren der Trennung nun auch rechtskräftig geschieden werden. Grund genug für die Kollegen von RTL, einen kleinen Beitrag zusammenzuklöppeln, Der Tonfall ist ganz schön spöttisch und bereitet uns schon mal darauf vor, wie die Medien in den nächsten Jahren mit dem armen Lothar umspringen werden.
Lothar Matthäus, der Mann für alle Fälle, ist eigentlich immer für ein Statement gut. Doch am Abend ist der Lothar etwas wortkarg. Seine Scheidung von Lolita war gestern. Heute vor dem Ligapokalspiel gegen Borussia Dortmund hat er nur den Ball im Kopf. Auf dem Spielfeld, da ist der Lothar ein Macher. Doch in Sachen Liebesspiel manövriert er sich immer wieder ins Aus. Die Trennung von Lolita Morena und Lothar Matthäus war einvernehmlich. Ihre Ehe wurde im Amtsgericht Starnberg geschieden. Lolita bekommt das Sorgerecht für Sohn Loris und eine ordentliche Abfindung. Irgendetwas zwischen 1 und 2 Millionen, so wird gemunkelt. Außerdem behalten ihr Sohn und sie das Haus in der Schweiz. Will er seinen Sohn Loris besuchen, ist der Lothar jederzeit willkommen, wenn ihn die Hunde und sein Sohn dann noch wiedererkennen. Denn Loris ist jetzt 6 und sein Vater hat ganz andere Pläne. Nach dem Schlusspfiff am Abend in Augsburg geht's in absehbarer Zeit nach Amerika und die Besuche in der Schweiz werden wohl seltener werden.
Wir wissen es schon, er wohl auch. Seine Karriere geht weiter mit einem Wechsel nach New York, wie einst sein väterlicher Freund und Förderer Franz Beckenbauer. Doch die Zeiten von Cosmos und Studio 54 sind längst vorbei. Für Lothar geht es zu den New York New Jersey Metro Stars. Allein der Name ist ja schon eine kleine Mogelpackung. Da steckt nämlich mehr New Jersey als New York drin. Wer die geheimnisvolle neue Freundin ist und wie das tatsächlich gelaufen ist für Lothar in New York, das erfahrt ihr in Folge 8 Raus ohne Applaus. Und dann reden wir auch über die fürchterliche EM 2000. Das können wir euch leider nicht ersparen. Genauso wenig wie die Querelen rund um das dubiose Abschiedsspiel im Olympiastadion mit dem großen Rivalen Diego Armando Maradona. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
My English is not very good. My German is better.
Sie jetzt gemeinsam werden nach New York gehen. Applaus vom Publikum für einen großen, für einen Weltstar. Für einen wie Steffi Graf.
Das ging so weit, dass Lothar Matthäus den FC Bayern verklagt hat. Bei uns wird Lothar nicht mal mehr Greenkeeper.
Das war ja immer so, ja, der Lothar, nein. Was soll der hier? Wir brauchen keinen Kasperl.
Ich glaube, mit dieser Mannschaft hat selbst Lothar aufgegeben gehabt.
Das war auch dann natürlich das Karriereende von Matthäus in der Nationalmannschaft.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus, ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Arleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Arleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!